Du eignest dich doch nicht mal zum Junior-Soldaten.
Two Geeks, One Cup. Der hochgradig erratische True Nerd Podcast. Mit den ziemlich besten Hosts Tom und Dan.
Die Rolle des Sean Connery, die ist wie für dich geschneidert übrigens. Vater.
Ich seh auch verdammt gut aus im Kilt. Aber du hättest jetzt wenigstens noch sagen sollen, nenn mich nicht Junior und dann erst den Opener. Schönen guten Tag, liebes Zuhörervolk.
Oh, hallo Tom übrigens auch an dieser Stelle.
Hallo Dan.
Ich habe gedacht, du steigst mit ein, dass wir zusammen...
Ja, aber aufgrund von, weißt du, leichtes Delay und so, das hört sich nie ganz synchron an.
Ja, okay, na gut, die Leitung nach Wien ist etwas angerostet, meinst du?
Das ist richtig und...
Außerdem, okay,
Zeitreise zurück in die Vergangenheit nach Bayern und so.
Das passt ja schon wieder fast thematisch.
Ich weiß, deswegen habe ich es genauso gesagt.
Ach so.
Ja, manchmal plane ich.
Also der geneigte Zuhörer merkt schon,
und
dass
die geneigte Zuhörerin.
Oh, das wird eine Genderei immer.
Und merkt, alle dazwischen und darüber hinaus.
Sag mir Bescheid, wenn du fertig bist, alle Geschlechtsformen aufgezählt zu haben, dann mache ich weiter.
Ich wäre jetzt fertig.
Okay, cool. Merkt schon, dass es um... Ich hasse dich so sehr. Merkt schon, dass es um Indiana Jones geht, den ich jetzt auch endlich gesehen habe. Bei mir ist das ja etwas komplizierter als bei dir, Tom, weil wir immer einen Babysitter oder zumindest sowas wie eine Oma brauchen, die sich dann in der Zeit um Schlumpfhausen kümmert. Ist aber jetzt vergangenen Freitag der Fall gewesen tatsächlich. Und wir waren abends im Kino, hier bei uns im Dorfkino. Ich habe ihn tatsächlich nicht im Original gesehen aus dem Grund. Was ich aber auch nicht schlimm fand, weil ich die alten Indiana Jones Filme ja auch alle in meiner Kindheit und Jugend gesehen habe und somit auch primär auf Deutsch, also in der synchronisierten Fassung, und die Synchronstimme von Harrison Ford irgendwie auch für mich dazu gehört. Also deswegen fand ich es nicht schlimm. Du hast ihn wahrscheinlich im Original gesehen, wie ich dich kenne.
Yes, sir. Für alles andere gehe ich nicht ins Kino, weil ich mag es einfach. Ich habe mich schon so oft über schlechte Synchro geärgert.
Ja, aber du hast ja Indiana Jones Temple of Doom oder Tempel des Todes hast du ja wahrscheinlich nicht im Original zum ersten Mal gesehen damals.
Beim ersten Mal nicht, aber inzwischen schon. Wobei wir nicht unbedingt über Temple of Doom, den schlechtesten der Originaltrilogie, sprechen sollten. Das ist...
Ja, damit wollte ich jetzt gar nicht anfangen, aber wegen der Synchronisation. Wie auch immer, ich fand es war ein tolles Erlebnis, toller Film, Roundabout. Wir steigen da auch gleich ins Detail ein. Ich ersticke gerade, während wir reden. Ein Hinweis nur, weil wir müssen natürlich auch irgendwie über Sachen reden, die spoilern würden. Deswegen jetzt hier an dieser Stelle eine Spoiler-Versicherung für euch Zuhörer da draußen und Zuhörerinnen. Und ja, genau. Und werden alles, was den Inhalt verrät oder zu sehr verrät, ans Ende der Show packen. Und jetzt am Anfang erstmal nur uns austauschen, weil wir haben darüber nie gesprochen, wie dir der Film gefallen hat. Ich fand ihn nämlich richtig gut. Ich bin traditionell ein bisschen eingeschlafen zwischendurch. So im hinteren Drittel, mal so für 10 Minuten. Das hat mir dann meine Frau aber am nächsten Tag erklärt, was ich da verpasst habe. Also ich bin inzwischen wieder voll auf der Höhe. Aber es geht einfach nicht. Ich bin einfach so chronisch müde und ein dunkler Raum mit Sesseln. Ich schlafe in der Regel immer ein. Und das, was bei Indiana Jones war, das hat mich schon gefesselt. Und was, weiß nicht, wie es dir ging, aber das ist ja der letzte Jones mit Harrison Ford. Also hat er zumindest gesagt. Das haben schon viele vorher auch mal gesagt, ne? Aber eigentlich kann man schon glauben, dass Harrison Ford einen Strich gezogen hat jetzt.
Muss man fairerweise auch sagen, er ist ja selbst jetzt, ohne ihm zu nahe treten zu wollen,
ist halt
nicht
einfach
mehr so
alt.
Der Jüngste.
Ja, eben.
Und klar. Actionfilme sind halt für den Hauptdarsteller doch etwas fordernder. Und da kann ich natürlich nachvollziehen, dass er irgendwann sagt, es wird langsam lächerlich, lass mal's gut sein.
Und mit diesem Gefühl habe ich aber diesen Film gesehen. Weißt du, das ist das letzte Mal in meinem Leben, dass ich einen Indiana Jones Film zumindest prima vista sehe. Ich werde den wahrscheinlich noch ein paar Mal sehen, wie ich die alten ja auch ab und zu nochmal schaue. Aber das erste Mal einen frischen, nicht gesehenen, also weißt du, was ich sagen will, ne? Das letzte Mal, es hat mich so ein bisschen melancholisch gemacht tatsächlich.
Kann ich schon nachvollziehen.
Das ist das Ende einer Ära irgendwie mit Ansage.
Ja, aber ein würdiges Ende.
Total, also dann lass uns doch direkt mal einsteigen in den Film, würde ich sagen, an dieser Stelle.
Bevor wir loslegen, nachdem wir jetzt schon 5 Minuten quasi vor uns hinquasseln, vielleicht erstmal Kurze Entschuldigung, dass die Folge etwas spät rausgeht, aber wir kommen diese Woche, also eigentlich kamen letzte Woche gar nicht zum Aufnehmen, sondern eigentlich erst Montag zum Aufnehmen. Dafür dauert es nicht mehr so lange bis zum nächsten Podcast.
Also wir haben uns vorgenommen, heute die Stunde zu knacken. Da haben wir auch, ich habe auch Zuschauerpost bekommen oder wir haben Zuhörerpost bekommen von Gila. Und die bittet nochmal inständig darum, dass wir uns nicht mehr diese halbe Stunde oder 40 Minuten auf die Brust schnallen, sondern einfach drauf losreden. Eine Stunde und mehr wäre gar kein Problem, sagt sie. Und ja, am Wochenende musste ich tatsächlich arbeiten, deswegen ging es nicht. Ich hätte das jetzt totgeschwiegen, das hätte doch kein Schwein gemerkt. Auf einmal macht es plopp auf dem Handy und der Podcast ist da.
Gemerkt hätten sie es, aber ich glaube, unsere Zuhörerschaft verzeiht uns das, aber wir sollten zumindest den Anstand haben, dass wir uns für unsere Tardiness entschuldigen. War ja nicht beabsichtigt, aber ist halt passiert.
Jetzt haben wir uns so schön in diese Stimmung von Indiana Jones gequatscht und jetzt hast du einfach mal die Handbremse gezogen und einen Kopf aus dem Fenster gehalten.
Ja klar, wie halt ein Hund, der es mag, den Fahrtwind.
Weißt du, an wen du mich eigentlich erinnerst?
An Indiana, den Hund von Henry Jones Jr. Und damit sind wir wieder zurück. Nicht? Okay.
Ja, nee, den erinnerst du mich nicht, aber das wäre eine schöne Return to Topic gewesen, das stimmt schon. Aber weißt du, an wen du mich erinnerst? An Spaceballs, und zwar den Möter. Halb Mensch, halb Köter, das bist du.
Ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Und mein bester Freund.
Waldi.
Das ist doch, war das nicht John
Waldi,
Candy?
Waldi, Waldemar, gespielt von John Candy.
Ach, ja, genau. Das bist du. Du bist der.
Ich hatte ja mal vor, mit einem Freund auf eine Comic-Con zu gehen. Er als Lone Star und ich als Möter.
Ja, also ich bin das jetzt nicht heiß drauf, auch von Lone Star zu sein.
Gut, nein, aber es hätte von der Statur bei ihm und bei mir gut gepasst.
Ich bin Lord
und
Helmchen.
Von der Art her und so.
Aber du bist
Lord
definitiv
Helmchen passt mit dir, ja.
Ja, du bist aber definitiv dieser Möter oder wie auch immer der heißt.
Oder Pizzamampf.
Nee, du bist der Möter. Du bist ich sehe dich ja mit so komischen Fellohren und so einer blöden Nase vor mir.
Und, ja. Und mit dem Löffel lecker Hundefutter aus der Dose essen.
Okay, jetzt aber zurück zu Indiana Jones, ganz hurtig. Der Anfang, die Anfangssequenz. Also es ging bei mir los, ich wusste gar nicht, dass die Produktionsfirma gewechselt hat. Es war ja sonst immer, glaube ich, Paramount. Und es hatte doch traditionell immer diesen Übergang von dem Paramount-Logo in den Film. Machen ja einige Firmen so. Aber bei Indiana Jones und Paramount war das irgendwie ikonisch. Und diesmal war das zum ersten Mal ja nicht mehr so. Ich weiß gar nicht, welche Produktionsfirma das jetzt macht, ehrlicherweise. Das ist komplett untergegangen bei mir. Weißt du das?
Habe ich ehrlich gesagt vor lauter Aufregung nicht drauf geachtet.
Ja, ich war dann auch ein bisschen aufgeregt tatsächlich, wie damals als Kind, als ich den ersten Indiana Jones im Kino gesehen habe, glaube ich, oder als Jugendlicher. So oder so, und dann ging es halt los und diese Eröffnungssequenz, da habe ich erst mal kurz gezuckt, da kann man ja drüber reden, ne? Ich glaube, das ging auch oft durch die Medien und so, wie sie
dass
ihn verjüngt haben.
Dass sie quasi de-aged haben.
Richtig, aber das ist so gut gelungen, dass
das
ich
wollte
kurz,
ich auch sagen, es ist das verglichen mit anderen Filmen, die schon de-aging verwendet haben, diesen Uncanny Valley-Effekt, den es da früher gab, hatte ich so überhaupt nicht.
Nee, und es ist so gut gelungen, dass ich kurzzeitig Angst hatte, der ganze Film wird jetzt so laufen. Weil ich habe über den Film absichtlich nichts gelesen, mir keine Trailer angeguckt oder sonst was. Und ich dachte so, Gott, okay, krass, aber ist jetzt der ganze Film so? Dann ist es ja eigentlich eine Computerschlacht. Und dann war das aber, ich meine, war ja nicht der ganze Film, aber diese Eröffnungssequenz wieder Buddy, 25 Minuten, 20 Minuten?
Nee, echt 15?
War naja,
15 bis 20 Minuten so um den
war Tier. Irre. Ja. Es gab die üblichen Nazis, es gab das Schloss, das berühmte Nazi-Schloss mal wieder. Es hatte so alle Attribute, die man so brauchte. Es gab ordentlich aufs Maul, es hatte diese übertriebene, comichafte Sound- und Kameraeinstellungsgeschichte. Es ging auf einem Zug, Indiana Jones ist wieder von Waggon zu Waggon gesprungen.
Es gab
kam
wieder
ein Tunnel.
Es gab wieder die üblichen, eigentlich müsste er jetzt tot sein, aber im letzten Moment passiert noch irgendwas und hier stürzt was ein und das rettet ihm das. Also
eine super Plansequenz einfach. Ja. Und die hat richtig Bock gemacht. Und das war im Prinzip so ein Einstieg in den Film, der aber eine Art Rückblick im Prinzip ist. Weil der ganze Film spielt dann 69, das heißt auch ungefähr passend zum Alter von Indiana Jones heutzutage. Und zieht auch ganz konsequent sich durch die Dekaden. Also es ging ja, glaube ich, in den 30ern los. Ne? So 30er waren es, 40er gab es, 50er war dann der vierte Teil, den alle hassen. Und jetzt Ende der 60er eben der fünfte und vermutlich letzte Teil. Also das fand ich echt ganz cool, dass sie das so durchgezogen haben. Und diese Eröffnungssequenz, ich weiß gar nicht mehr, wie der Film, der dann, also der Film, der, der dann eigentlich losging danach, wie das weiterging, weil ich war so geplättet von diesen ersten 20 Minuten, wirklich so mit Kinnlade unten und dann voller Euphorie. Und dann war das ja so, dass der Film an sich, so ist es bei mir zumindest hängen geblieben ist, er war so eine Art, es war schon eine starke Aneinanderreihung von so Verfolgungs- und Actionsequenzen in verschiedenster Form.
Durchaus. Es hat mich da zum Beispiel doch sehr stark an sowohl Tempel des Todes als auch Der letzte Kreuzzug erinnert. Mhm. Aber was ich halt auch sehr schön fand, war, dass der Film bis zu einem gewissen Grad selbstreferenziell war, sich selbst nicht so ganz ernst genommen hat.
Diese aber ohne Slapstick, ohne
richtig,
Platz zu sein dabei.
Ja. Richtig, aber es gab halt zum Beispiel diese eine Szene, wo er an dieser Wand hier hochklettert und dann mittendrin innehält, offensichtlich Pause machend, weil er schon etwas betagt ist mit seinen, ich glaube, er ist 76 im Film oder so, und wird dann ihm gefragt, was machst du da? Denken, worüber denkst du nach? Was ich mit meinen 76 mit kaputtem Rücken und kaputtem Knie hier an einer Felswand tue.
Also das ist sowieso das Leitmotiv des ganzen Films, muss man sagen. Ne? Indiana Jones ist so ein bisschen abgehalftert, ne? Hat so ein bisschen den Schmiss verloren, man muss ja ein bisschen ausholen, um das alles zu erzählen. Also ich weiß, man muss immer im Kopf, ich zögere deswegen, weil ich immer so langsam rede, um nicht aus Versehen doch was zu spoilern.
Aber warum das der Fall ist, das erwähnen wir dann am Ende der Folge, wenn wir vielleicht auf die
so.
Story mehr eingehen.
Aber nichtsdestotrotz, ja, man merkt so an so ein paar Stellen, Indiana Jones hat sich aufgegeben. Ja. Als Lehrer an der Uni, der brennt nicht mehr, sondern der spult zu seinem Programm ab. Die Schüler haben auch alle keinen Bock. Es ist so die Zeit der ersten Mondlandung. Ne, die ganzen Vereinigten Staaten hängen alle am Radio und freuen sich auf diese Parade der zurückkehrenden Astronauten. Das heißt, Archäologie und alte Sachen von früher sind irgendwie out. Es lebe die Neuzeit, es lebe der Mond, es lebe die Technik. Und Indiana Jones passt in diese Zeit einfach nicht mehr rein. Der wirkt wie so ein anachronistisches Relikt einer vergangenen Zeit. Das zieht sich auch so durch den Film so ein bisschen. Und das ist eigentlich schon fast so ein melancholischer Abschluss einer Reihe. Ohne dass der Film depressiv ist, ne, das nicht, aber man merkt ihm schon so an, der ist gebrechlich, der ist alt, der hat eigentlich keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße und wird dann doch wieder reingezogen und nimmt dann aber im Laufe des Films wieder Fahrt auf. Das heißt, er entdeckt sich selber so ein Stück weit wieder.
Besonders als dann natürlich raus. Nee, das können wir eher. Das
eigentlich können wir jetzt direkt zum Ende springen.
Nee, das muss am Schluss besprochen werden.
Okay, also ich muss sagen, ich fand den Film sensationell. Ich habe ein bisschen drüber gelesen im Nachhinein. Was ich interessant fand, ist, dass weder George Lucas noch Steven Spielberg letztendlich wirklich beteiligt waren an dem Film. Das ist eine Premiere. James Mangold hat das Drehbuch quasi von Spielberg geerbt. Der hat da irgendwie 3 Jahre dran rumgeschrieben. Aber dann, so habe ich es zumindest gelesen, hat Mangold mehr oder weniger mit seinen Autoren nochmal von vorne angefangen und hat wesentliche Teile umgeschrieben. Ich wüsste zu gerne, was Spielberg dazu veranlasst hat, das nicht zu Ende zu machen. Er hat immerhin angefangen, dann wird er ja eine Zeit lang dran geglaubt haben. Warum
hat
das abgegeben?
Vielleicht hat sich Spielberg auch schon selbst aufgegeben und es war so ein bisschen eine Selbstreflexion von Spielberg projiziert sein eigenes, wirklich noch einmal in Indie hinein.
Ach so, übrigens die Produktionsfirma, ich trottel, ne? Natürlich war das Disney und Lucasfilm.
Ach so, ja, klar.
Logisch, ne? Das war nicht mehr Paramount, aber wir eben nicht drauf kamen, das war ja Disney aber immerhin auch mit Lucasfilm zusammen. Gehören ja auch zusammen. Also das fand ich spannend und was mich auch überrascht hat, ich habe die ganze Zeit, ich fand den ja im vierten Teil gar nicht so schlimm und ich muss auch sagen, ich bin auch kein großer Gegner des vierten Teils, aber Shia LaBeouf, auf den habe ich die ganze Zeit gewartet und der taucht ja nicht auf.
Ja, aber warum?
Warum, erzählen wir auch später, aber alle, die ihn scheiße fanden im vierten Teil, den kann ich sagen, keine Sorge, er ist nicht dabei. Im realen Leben kann man erklären, woran es lag. Der hat sich nämlich in einem Interview ziemlich aus dem Fenster gelehnt in der Vanity Fair und ordentlich über Spielberg abgelästert und Indiana Jones, und dass er das auch nie verstanden hat, den vierten Teil, und war überhaupt nicht zufrieden mit dem Film und so weiter. Und dann muss man sich nicht wundern, dass wenn es dann doch einen fünften Teil gibt, man auf einmal nicht mehr in der engeren Wahl ist.
Da muss ich jetzt halt fairerweise wieder sagen, ich persönlich habe jetzt nicht sowas gegen Shia LaBeouf. Er ist, ja.
Ich fand den gar nicht schlimm.
Was mich am vierten Teil von allen Dingen am meisten gestört hat, Indiana Jones ging, soweit wie uns bekannt war, ging es immer um Mystizismus. Die Bundeslade, die Steine von Kali, der Gral
eines Zimmermanns.
Ja. Und dann plötzlich Aliens.
Aber das ist halt. Ich habe mich vorbereitet auf diese Argumentation, auf diesen Diskussionspunkt. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen einer Lade, die aufgeht und allen Nazis das Gesicht schmilzt, und einem Alien?
Ganz einfach. Die dahinterliegende Lore, das eine ist Mystizismus, es geht um Glaube, um Magie, um Religion, um was auch
aber
immer.
Aber es gibt ja auch Religionen, die an Außerirdische dachten. Ich meine, guck dir die Inka mit ihren komischen Zeichnungen auf dem Boden an und so weiter. Ja gut, die kamen später. Also ja. Das hat mich jetzt nicht gestört. Das Argument habe ich oft gehört und gelesen als Grund, aber am Ende waren die doch alle fantastisch. Ich meine, da kann man sich auch treffen. Fantastisch waren die doch alle.
Ja, aber es war halt, wie gesagt, es war nicht, was ich erwartet habe und hat mich deshalb etwas rausgeholt. Und dann noch dazu, dass es halt diese klassischen Spielberg-Aliens waren. Dünn, grau, große Köpfe.
Gut, aber die sehen halt auch so aus, ne?
Ja, das sollst
aber du warum? Und ich fand es schade, dass es diesmal Russen und keine Nazis waren. Also die Russen eignen sich natürlich auch wunderbar als Bösewichte, aber irgendwie sind doch Indiana Jones und die Nazis so miteinander verschmolzen. Das, da gibt's auch diese herrliche Szene in Indiana Jones 5 aus der Anfangssequenz, wo ist es der Kretschmann und der Matt Mickelson, die spielen ja die beiden Bösen, traditionell auch wieder, ne, Nazi-Uniform und so weiter. Der eine den Wissenschaftler, den Jürgen Voller, und der andere Name vergessen, halt irgendein Nazi-Offizier, irgendwas Hohes. Und auf jeden Fall, Indiana Jones rennt durch diesen Zug und lauter dumme Nazis rennen ihm hinterher. Und irgendwie bleiben die alle in so einem Türeingang stecken und dann kommt einer der anderen Bösen, macht die Tür auf und diese ganzen bescheuerten Jungsoldaten, diese Gefreiten, machen erstmal alle den Hitlergruß. Hast du jetzt die Szene vor Augen, wie sie so gequetscht in der Tür stehen und nichts Besseres zu tun haben, als in dieser engen Tür erstmal alle den Arm hochzureißen? Also solche Kleinigkeiten, die habe ich einfach laut gelacht. Das sind einfach so Details, die haben Spaß gemacht beim Schauen.
Darf ich übrigens vorschlagen, nachdem wir jetzt schon bei 17 Minuten sind und ja dann am Schluss noch über Indie und so sprechen wollen, dass wir zunächst mal ein paar andere Themen ansprechen, bevor wir dann am Schluss nochmal weiter, weil sonst sprechen wir 20 Minuten noch weiter über Indie und dann.
Ich kann noch 2 Stunden über den Film reden, aber du hast schon recht, machen wir was anderes.
Halt. Alle bitte ganz kurz im Kalender rot anzeichnen. Dan hat gesagt, ich hätte recht. Es wird so erst wiederkommen, wenn die Planeten in einer Linie aligned sind. Und,
warte mal ganz kurz, warte.
Ja, warte, ich weiß,
was hörst du kommt. Da gerade? Ich habe was gehört.
Bringen wir es hinter uns.
Das geht schnell. Ich habe nämlich nur ein einziges Thema, aber es ist wieder so eine Absurdität, die ich nicht verstehe. Du hast es vielleicht auch mitbekommen, Twitter limitiert den Lesezugang. Sowohl für Nicht-Registrierte, die können aktuell gar nicht mehr lesen. Da muss ich halt anmelden.
Was total super ist, weil das natürlich alle Werbekunden total begeistert. Es ist
für die Suchmaschinen ein Ausschluss. Die Werbekunden, die er ja eh schon verprellt hat, die seine neue Geschäftsführerin gerade versucht zurückzuholen, die kotzen auch im Strahl. Und selbst wenn du registriert bist, ist es gestaffelt. Ich meine, das ist, glaube ich, nicht, das ist nur temporär. Aber es gibt, ist trotzdem so absurd.
Für Neuregistrierte, für älter Registrierte und für Verified 3 unterschiedliche Staffelungen, wie viel du lesen darfst.
300 Tweets kannst du lesen, wenn du neu registriert bist, also unter, ich glaube, 30 Tagen oder wie auch immer. Dann kannst du 300 Tweets lesen. Das klingt jetzt vielleicht viel, aber das Lesen heißt ja nicht, dass du sie lesen. Du scrollst durch
und das
und 300 Tweets scrollst du ratzfatz durch, weil du erstmal an der ganzen Scheiße von Elon Musk vorbei scrollst. Ob du ihm folgst oder nicht, wird dir das nämlich immer angezeigt. Dann hast du schon mal 40 Tweets am Tag weg. So, dann bleiben dir noch 260, die dich vielleicht interessieren oder auch nicht. Das heißt, 300 ist nix. 600 für registrierte User, die etwas länger dabei sind. To be defined, ne? Wahrscheinlich dann 30 Tage und länger eben. Das ist auch gar nichts. Und 6000 für zahlende Kunden. Das sind die von dir genannten Verified User. Verified heißt ja nichts anderes, als das sind Leute, die eben diese 9 Dollar zahlen. 6000, glaube ich. Ich bin ja noch verified, hab's aber gekündigt.
For shame.
Ja, stimmt. Aber ich wollte tatsächlich mal diese Vorteile des Algorithmus testen, ob dann wirklich Interaktionen und Views hochgehen. Und deswegen konnte ich das testen. 6000, muss man sagen, erreiche ich jetzt nicht, auch nicht mit viel Mühe. Ich habe mich irgendwann mal von meiner Familie wieder mal auf dem Klo zurückgezogen unter dem Vorwand, dass ich da Stoffwechselprodukte ausscheiden muss. Und hab einfach
hört
mal,
deine Frau unseren Podcast?
Nee, ich glaube nicht. Ich teste das über solche Stellen immer mal wieder.
Verstehe.
und habe dann wirklich gedoomscrollt, ne? Also ohne zu lesen, einfach drrrrt, um mal zu gucken, wann ich an das Ende vom Internet komme, also von Twitter in dem Fall. Ich habe es nicht geschafft, mir hat dann vorher der Daumen wehgetan vom vielen Hin- und Her-Scrollen. Also 6000, glaube ich, ist schon okay, aber der Sinn dahinter ist sowieso total beknackt, weil es ist eine Plattform, die dazu da ist, dass Content generiert wird und man ihn liest. Und die limitiert diesen Lesestoff für seine User.
Und noch dazu, wie gesagt, für mich ist das Bizarrste, zu einem Zeitpunkt, als die Plattform sowieso schon Schwierigkeit hat, Werbekunden zu halten, einzuschränken, wie viele Leute Content und damit die Werbung sehen, ist so vollkommen hirnverbrannt.
Das ist total. Und der Grund ist die Sorge vor Data Mining, ne? Also ja, Data Mining. Dass eben AIs oder andere Plattformen Twitter leer saugen, automatisiert. Und das ist die große Sorge. Und das soll dazu führen. Ich glaube, es steckt ein ganz anderer Grund dahinter. Dass nämlich Twitter, ich glaube, wie viel waren es? 300 Millionen oder so allein im Monat für die Raten zahlt. Aktuell gar keine Kohle hat. Das hatten wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge. Oder Kohle ist sicher da, aber Elon zahlt einfach die Servergebühren nicht. Ne? Also Google mahnt das an und so weiter, wird nicht gezahlt. Und ich glaube, das ist mal der Versuch zu gucken, wie man künstlich die Serverlast runterfahren kann. Mit der Begründung, es geht um Data Mining, was ja ein Schwachsinn ist.
Sowas in die Richtung haben wir auch schon gedacht, aber wie gesagt, ich kann doch nicht, wenn ich eh schon keine Kohle habe, dann auch noch eine Maßnahme setzen. Ja. Richtig, das ist so vollkommen hirnverbrannt.
Ja,
das ist
Management at its worst, ja. Also das geht gar nicht. Weil damit bin ich ja schon durch tatsächlich. Es ist sehr lustig.
Wirklich?
Weil, ja, ich würde sagen, es ist absurd. Es ist absurd, aber die anderen Plattformen freuen sich. Weil Mastodon zum Beispiel hat echt einen Zuwachs von, ich glaube, über 50%. Das ist mal wieder so eine Flüchtlingswelle, die von Twitter rüberschwappt. Und du merkst richtig, wie lauter neue Leute bei Mastodon ankommen. Ich merke das auch, dass dann ich immer plötzlich grundlos jede Menge neue Follower bekomme. Das sind halt einfach Leute, die von Twitter kommen, gucken, wen sie von Twitter kennen.
Es liegt an deinem Quality-Content.
Es liegt an Elon. Daran liegt's. Aber da bin ich auch sehr dankbar für.
Ich habe tatsächlich noch zwei Elon-Themen. Und zwar zum einen, dass Elon offensichtlich für seinen Kampf jetzt mit Lex Friedman trainiert.
Habe ich auch gesehen. Wir müssen kurz sagen, es geht um den Fight, den Cage-Fight zwischen Elon und Mark Zuckerberg, den Elon heraufbeschworen hat, ohne zu ahnen, oder vielleicht hat er es geahnt, dass Zuckerberg zusagen wird. Ja.
Korrekt. Er trainiert also angeblich mit Lex Friedman, ein ehemaliger Blogger und
Journalist und
Journalist, ja. Podcaster, der allerdings auch ziemlich im politischen Spektrum ziemlich rechts der Mitte steht, was jetzt so überraschend nicht
dürfte
ist.
Dürfte Elon aber nicht stören. Für Elon ist er wahrscheinlich fast ein Linksradikaler.
das fand ich schon mal amüsant. Ja, und dann, was wirklich Bizarres, TMZ, wobei man jetzt, wie gesagt, ist es TMZ, die das berichtet haben, wie viel man das für bare Münze nehmen darf, schauen wir mal. TMZ hat berichtet, dass angeblich ein Vertreter oder eine Vertreterin der italienischen Regierung den Kampf im Kolosseum in Rom abhalten möchte.
Das habe ich auch gelesen. Elon hat auch getwittert, dass ein Kampf im Kolosseum likely sei. Irgendwie sowas. Ich habe aber damit, da gibt das Sinn, was du sagst, ich habe aber gedacht, er meint das Kolosseum in Vegas. Also weißt du so.
Es ging hier tatsächlich
um das Alte, aber da kann doch gar keiner mehr drin sitzen. Also das Kolosseum in Rom ist ja...
Es wird dann halt übertragen und hin und her. Keine Ahnung. So, es ist auf jeden Fall... Wobei dann andere Vertreter der Regierung das wieder angeblich dementiert haben. Also wie viel da dran ist, weiß ich nicht.
Na gut, aber die italienische Regierung, also Meloni und Lex Friedman und Elon Musk, also die sind schon mal alle, zumindest stehen die alle in derselben Windrichtung, ne, sage ich mal so.
Es ist halt wieder so vollkommen bizarr und so, could it be more Elon? Es könnte nur noch mehr Elon sein, wenn er dann in seiner roten Cosplay-Rüstung, wo es ja Fotos von ihm gibt, auftauchen
würde.
Der wird
irgendwann wie Iron Man mit so einem Anzug durch die Luft fliegen. Da so wird's hinauslaufen. Der ist nämlich eigentlich, obwohl der Stark eigentlich zu cool ist, das will ich jetzt Elon, nee, das gönne ich ihm nicht.
Ich bin ja der Meinung, Elon ist nur noch ähnlich wie sie Leonard das damals über Sheldon gesagt hat, einen Laborunfall davon entfernt, ein James Bond Villain zu werden.
Ja, genau, ziemlich sicher sogar. Aber das, na gut, lass uns abwarten. Das soll ja dieses Jahr noch passieren, oder?
Schauen wir mal. Ob's denn überhaupt passiert, oder?
Währenddessen ist Meta, also Zuckerbergs Firma, es steht kurz davor, Threads zu veröffentlichen. Also mit D, nicht Threads mit T. und das wiederum es passt auch. Und das wiederum ist der Twitter-Angreifer in der sozialen Medien, also Social-Media-Welt sozusagen, nämlich die Antwort auf Twitter. Das heißt, es ist dann neben Facebook und Instagram die dritte Plattform. Facebook ist ja eher so, ja, ich weiß nicht, wie man Facebook umschreibt, ne? Der Dinosaurier unter den ganzen, wo du halt irgendwelche Posts machst und Oma liked das und alte Schulfreunde posten, was auch immer. Instagram kennen wir alles, das Ding für die Fotos. Und Threads soll halt eben sowas sein wie Twitter. Das heißt, keine Ahnung, vermutlich limitiert auf 100x Zeichen, ne? Eher so untereinander angereiht, über Algorithmen sortiert, kannst liken und kommentieren und so weiter. Also eben sehr, sehr an Twitter angelehnt. Und das kommt zufällig jetzt in den nächsten Wochen auch raus. Und irgendwie bin ich dann skeptisch geworden, weil dieser ganze Kampf zwischen den beiden ist ja auch, also weißt du, was ich meine? Das ist natürlich für Zuckerberg auch eine super Plattform, um dann wiederum seinen Threads zu bewerben. Weil ansonsten hat man von Zuckerberg ja seit dem misslungenen VR-Experimenten und diesem Metaverse nicht mehr so viel gehört, ehrlicherweise.
Gut möglich, dass er sich da, dass er das als Möglichkeit gesehen hat, bisschen die Werbetrommel relativ kostengünstig zu rühren, vor allem, weil er ja sowieso im Kampfsport
tätig ist. Ja gut, es war jetzt für ihn auch nichts Schweres zu sagen, okay, komm, dann hau ich Elon aufs Maul und mach gleichzeitig ein bisschen Presse für meine neue Social-Media-Plattform. Das war dann einfach ein No-Brainer für ihn, das stimmt.
Ganz abgesehen davon, ich glaube, allein durch die Tatsache, dann hau ich halt Elon aufs Maul, steigt seine doch eher schon im Absteigen befindliche Popularität wieder ein wenig an.
Wobei, ich finde den ja gar nicht so schlimm. An dem Dachschaden haben die ja alle. Und alle mussten auch schon Leute entlassen. Ne? Aber wie Zuckerberg das gemacht hat, ich habe damals seinen Brief an die Belegschaft gelesen, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, war ungefähr zu der Zeit, in der Elon seine Leute rausgeschmissen hat. Elon hat es ja so gemacht, ne? Wenn ihr keinen Brief bekommt, dann seid ihr raus. Und in dem Brief steht drin, was ihr machen müsst, um weiter dabei zu sein. E-Mail meine ich. Und so hat er einfach die Hälfte oder über 80% seiner Belegschaft rausgeschmissen. So richtig arschig. Und Zuckerberg hat wirklich einen offenen Brief an seine Mitarbeiter geschrieben und sich dafür entschuldigt und das auf seine Kappe genommen, hat sich verzockt, zu viel investiert und so weiter und so weiter. Also das war dann schon so, ich meine, irgendwann Jobs streichen muss man halt manchmal in schwierigen Zeiten, aber er hat sich zumindest dann hingestellt und das auch die Verantwortung übernommen. Also das rechne ich ihm nach wie vor.
Wobei man da wieder sagen muss, wenn ein Multimilliardär so viel Geld hat, dass er ganz locker für 1000 Mitarbeiter das Gehalt aus der eigenen Tasche zahlen könnte, ohne dass er auch Unterschied bemerkt.
Das ist ja nicht die Definition von Eigentum und einer Firma.
Ja, aber
trotzdem. Der Sinn einer Firma ist ja nicht, dass ich alles aus eigener Tasche zahle.
Nein, aber wenn ich sage, ich habe mich verzockt, das tut mir sehr leid.
Naja, es ist eine Aufgabe als CEO, Risiken einzugehen, um eine Firma nach vorne zu bringen. Wenn es dann nicht klappt, dann ist es ja nicht. Also ich finde es total in Ordnung, dass er nicht aus eigener Tasche dann Mitarbeiter bezahlt. Das ist ja, weißt du, die sterben ja nicht, die suchen sich andere Jobs.
Das ist mir schon klar, aber trotzdem dann einen auf, ich bin, es tut mir so leid und ihr liegt mir so am Herzen zu machen, ist halt auch wieder etwas.
Hat er ja gar nicht gesagt, er hat einfach nur gesagt, es sind einfach die Zeiten sind hart, der muss es so machen, fertig. Egal, du, ich merke schon, haters gonna hate. So.
Kann man so auch sagen. Bevor wir zum nächsten Thema kommen und du den KI-Jingle einspielst.
Woher weißt du das?
Ich weiß alles.
Weißt du das?
Weil ich alles weiß.
Kannst du sehen, was ich hier auf meinem Bildschirm habe?
Du willst nicht wissen, wo ich überall Kameras in deinem Haus habe.
Alter Schwede. Ja?
Ein viel wichtigeres Thema noch, das ich ja eigentlich letzte Woche hätte ansprechen wollen. Da es dann aber letzte Woche nicht zur Aufnahme kam, erst jetzt. Nachträglich Happy Birthday, lieber Dan, wie die werte Zuhörerschaft vielleicht nicht weiß. Dan wurde letzten Montag 62.
Ja, das war wirklich, es ist einfach, wie es ist. Ne? Ich bin einfach gesichtsjung geblieben nach all den Jahren, aber tatsächlich damals 1963 geboren, Gott, das habe ich jetzt geraten. Ich war falsch, ne? Ich müsste 62 geboren worden sein.
Man muss dazu auch wissen, als er vorher gemeint hat, als er Indiana Jones zum ersten Mal im Kino gesehen hat, das hieß damals noch Laterna Magica.
Ja, vielen Dank, du hässliches Geschöpf. Ja,
gerne.
Attention listeners. Artificial intelligence is coming next.
Ich habe ein ganz schönes Thema zum Artificial Intelligence Komplex. Und zwar gibt's doch in den USA das Gesetz, das vergleichende Werbung erlaubt. Ne? Das waren damals in den 80ern der Pepsi und der Cola-Automat, die gegeneinander kämpften und so weiter. Und
übrigens einer der besten Werbespots, der je veröffentlicht wurde. Definitiv. Dieser kleine Junge, der da im Cola-Automaten steht, sich zwei Dosen Coca-Cola runterdrückt, die zwei Dosen nimmt, zum Pepsi-Automaten geht, sich auf die Cola-Dosen stellt, damit er zum Münzeinwurfschlitz vom Pepsi-Automaten. Das war großartig. Aber
dann war das eigentlich ein Cola oder ein Pepsi-Spot?
Es war, soweit ich weiß, ein Pepsi-Spot, weil der Kleine dann ja das Cola einfach stehen lassen hat, weil es ihm völlig egal war. Er wollte ja nur raufkommen, damit er sich eben ein Pepsi ausmacht. Oder es war genau umgekehrt. Das weiß ich nicht mehr im Detail, aber ich glaube,
es war Pepsi, weil ich meine nämlich, dass dahinter John Scully steckte, dass der damals Pepsi-Chef war und den Steve Jobs dann zu Apple geholt hat, ohne zu ahnen, dass Steve Scully dann dafür zuständig war, Steve Jobs rauszuschmeißen später bei Apple.
War auf jeden Fall ein großartiger Spot.
Jetzt geht's um Burger King und McDonald's. Und zwar hat McDonald's scheinbar ChatGPT gefragt, what is the most iconic burger in the world? Also was ist der herausragendste, ikonischste Burger der Welt? Und ChatGPT spuckte dann den Big Mac aus, ne? Und sagte Big Mac und hat das auch begründet. Und McDonald's hat dann das Ganze ausgedruckt und in so Bushaltestellen gepatscht, ne? Also hier, es gibt so viele ikonische Burger, aber einer hat die Welt verändert, er ist global bekannt und jeder kennt ihn, das ist nämlich der 1967 von McDonald's erfundene Big Mac, blablabla, steht auf Englisch dieser typische ChatGPT-Text, ne, so ein Auszug. Daraufhin, und das fand ich super, ist dann Burger King auf die Idee gekommen und hat ChatGPT gefragt, and which one is the biggest? Und dann hat ChatGPT ausgepackt, Burger King's Whopper. Und dann haben sie das auch ausgedruckt und alle Bushaltestellen neben McDonald's gebucht und daneben ihr Scheißding hingepackt. Das heißt, du hast dann immer gesehen, McDonald's, what is the most iconic burger in the world? Und daneben stand, and what is the biggest burger? Und dann kam der Text von ChatGPT, wo es dann um den Whopper ging. Das finde ich super cool. Das ist so eine Werbung, da haben auch beide gewonnen. Da gibt es dann keinen Verlierer. Das ist einfach so ein cooler Umgang. Das sieht man auch ab und zu auf Twitter, wenn dann so Marken anfangen, miteinander zu flirten oder sich zu battlen.
Ah, da ist ja Wendy's ganz berühmt dafür. Ja? Also das Wendy Social Media Team ist da ganz großartig.
Bei uns ist auch die Deutsche Bahn, die kann das übrigens auch sehr gut. Oh ja,
Deutsche Bahn kann das super.
Und das sind dann halt echt pfiffige Social Media Kollegen, die das dann machen. Aber das sind immer wieder Highlights. Das ist als HBO Max, ne? Darauf verzichtet hat, HBO Max zu heißen, nur noch Max heißt. Dann hat, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber ich glaube, da hat Burger King geschrieben, wir ziehen nach und heißen jetzt nur noch King. Und dann hat McDonald's auch irgendwas und hat irgendjemand geschrieben, Starbucks, you're next. Weil die würden ja nur noch Bugs heißen. Und zwar, das war super cool. Ich krieg's nicht mehr auf die Reihe, war jetzt nicht so lustig, wie ich es erzählt habe, schon gemerkt.
Mich erinnert das Ganze an eine Werbekampagne, das war in irgendeiner Autozeitung damals, war es die Autobild oder irgendeine so Autozeitung jedenfalls, da hat, ich krieg's auch nicht mehr 100% zusammen, welche Firmen das jetzt waren, also man vergebe mir hier, wenn da die Details nicht stimmen, keine Ahnung, ich glaube es war Nissan, hat irgendwie die Rallye-Europameisterschaft gewonnen, woraufhin Suzuki eine seitengroßes Advert gepostet hat, wo drin stand, Gratulation zum Gewinn der Rallye-Europameisterschaft vom viermaligen Rallye-Cross-Weltmeister. Und daraufhin hat dann, keine Ahnung, wieder eine andere Firma Suzuki gratuliert, von wegen hier vom fünfmaligen Le Mans-Weltmeister und so weiter und so fort. Das ging über mehrere Ausgaben so, bis du dann Und kulminierte dann in einem Bild vom CEO von Bentley, der in einem großen Ohrensessel mit Lederbezug dasitzt, einen Brandy in einer Hand und mit der zweiten einfach nur den Mittelfinger in die Kamera streckt. So nach dem Motto, streitet nur ihr dummen Kinder. Das war großartig.
Ja, das ist auch toll. Und wahrscheinlich hat es den Verlag tierisch gefreut, weil einfach jede Ausgabe ein anderer großer Kunde eine ganzseitige Anzeige gebucht hat.
Natürlich, natürlich.
Jackpot. Also,
haben alle gewonnen.
Ja. Hast du, ich habe noch ein sehr schönes Thema, das ist so ein Nostalgie-Thema, das ist mir letztens wieder in den Sinn gekommen.
Ich hätte noch zum Thema KI.
Und hat was mit meinem Pick of the Week zu tun. Dann lass deins vorziehen, dann arbeiten wir uns erstmal an der KI-Geschichte ab weiter.
Und zwar habe ich jetzt festgestellt, das gibt es offensichtlich schon länger in der Beta-Version von Photoshop. Gibt es jetzt eine KI, also die Dinger heißen neurale Filter und einer davon ermöglicht es zum Beispiel, mit einem Mausklick innerhalb von 5 Sekunden Schwarz-Weiß-Bilder nachzukolorieren. Etwas, was früher eine stundenlange Arbeit war.
Ach, das ist ja geil.
Liefert mit einem Mausklick unglaublich gute Ergebnisse schon und man kann dann aber noch nachjustieren, man kann bestimmte Bereiche definieren und sagen, das hier sollte eigentlich, keine Ahnung, das hat die KI falsch aufgefasst, das sollte nicht bräunlich, sondern das sollte eher eine grüne Wiese sein, kann die Intensität von dem Grün noch einstellen. Also unglaublich, wie einfach und schnell das Ganze funktioniert.
Wie funktioniert das? Also was muss ich genau machen? Ich suche mir gerade ein Bild aus Kairo von 1800
Hast
irgendwas.
Hast du die Photoshop Beta installiert?
Ja,
vollwertiges Photoshop.
Ja, habe ich. Ich mache die Beta-Maschine auf. Ich habe jetzt hier so ein Bild von, ich nehme mir so ein Bild, wo so blöde Kamele in Schwarz-Weiß rumreiten mit so Typen
korrekt.
Drauf. Ne? So. Aber warte mal, ich habe vielleicht für so ein Bazar, ist vielleicht noch besser. Ich packe dann das Ergebnis in die Shownotes, also auf 2geeks1cup.wtf findet ihr immer den ganzen Quatsch, den wir hier so erzählen, den ihr euch nicht aufschreiben müsst, dann zum Nachklicken. Doch, ich nehme das Bild, das ist schon geeignet. Warte, pass auf, warte, ich lade das jetzt sofort los, ich ziehe das Bild mir jetzt hier
runter. Ich erwarte jetzt, er redet von 2 Kamelen und dann sieht man ein Bild von uns beiden oder so.
Nee, das sind tatsächlich Kamele. So, ich habe es jetzt in der Beta geöffnet, dieses Schwarz-Weiß-Bild. So.
Ja. Ich hoffe, dass ich das jetzt noch hinkriege aus dem Kopf, weil ich habe die Beta bei mir hier nicht installiert. Die habe ich nur in der Firma installiert. Du musst jetzt erst das Farbschema auf RGB umstellen.
Warte. Image Mode. RGB ist schon, ja.
Dann bei den Filtern gibt es den Punkt neurale Filter.
Warte, ich muss suchen. Neural Filters, ja.
Neural Filters, genau. Dort musst du den Colorize-Filter runterladen. Das sind 300 MB, das geht recht fix.
Ja, er lädt schon. Das ist ja krass.
Und dann einfach nur noch den Schalter umlegen.
Hart. Das sind ja eh ganz, ganz coole neue Filter. Ich habe mich mit der Beta ehrlicherweise noch gar nicht beschäftigt, muss ich sagen. Ah, das sind sogar so Filter, wie man sie sonst in so Apps hat. Ne? So,
Hautglättung.
Ja, genau. Aber das macht ja Bock, weil es macht dann Bock, wenn es keine Fotos sind, die man in Schwarz-Weiß gewandelt hat und sie eh in Farbe hätte, sondern richtig cool wird es dann, wenn man wirklich so alte Fotos nimmt, so wie
korrekt,
ich jetzt hier
wenn
so
ein du Bild Beispiel oder Fotos
von der Familie,
von der Familie einscannt.
Ja. Aber wie weiß denn das, da steckt ja auch eine Art AI dahinter, nehme ich an, weil
natürlich,
du musst ja wissen, dass die Kamelbeine nicht, dass
das
Kamelbeine sind und nicht Pflanzenstängel von der Palme.
Ganz richtig. KI ist halt gefüttert worden mit Farbbildern und erkennt jetzt anhand der Patterns, dieses Tier ist ein Kamel und sollte somit ungefähr so aussehen. Und anhand der 174.347,28 Bilder, die ich schon analysiert habe, müsste dann ein Kamel in etwa so aussehen. Es sind nicht immer perfekte Ergebnisse.
Ja, die Kamele, die ich habe, sind auch so verhüllt in Dekoration und Schmuck. Also es ist nicht ganz so einfach zu erkennen. Lernt es denn auch von mir als User? Das heißt, wenn ich jetzt sage, nee, das hier ist kein Blatt, das ist ein Ohr, gibt es das an den Pool online weiter, die Information, und lernt auch dadurch, dass es mit mir arbeitet, weißt du das?
Bin ich Herr Photoshop?
Ja, aber du weißt doch alles. Ich bin letztens wieder darauf angesprochen worden. Der Tom ist schon sehr klug, oder?
Nö, der tut
nur
so.
Das war das letzte Mal, dass ich mit diesem Menschen gesprochen habe.
Fake it till you make it.
Du musst dir erstmal einer beweisen, was du die ganze Zeit für Scheiße erzählst.
Korrekt.
So, 270, 80 MB. Ich habe leider nur eine 10 MB-Leitung hier. An dieser Stelle.
Das ist halt das Problem in Deutschland.
Pass auf. Liebe Telekom, ja? Wenn einer zuhört, der bei diesem Saftladen arbeitet, vor 6 Monaten habt ihr Sturm geklingelt, jeden Tag an unserer Tür und wolltet uns Glasfaser aufquatschen. Aus lauter Erschöpfung haben wir dann den Vertrag unterzeichnet und seitdem nie wieder was von euch gehört. So, wo ist mein Glasfaseranschluss?
Heißt das, du zahlst jetzt schon für Glasfaser, hast dann immer noch 10 MB?
Nein, das nicht. Da war irgendwann mal so ein Tennis hier, hat sich den Keller angeguckt und mir erklärt, wo sie über Löcher bohren müssen, um dann in das anzulegen. Da kriegt er einen neuen Hausanschluss und so weiter und so weiter. Und dann hieß es, ja, es dauert jetzt aber ein bisschen und dann geht's aber los. Und das ist auch schon wieder Monate her. Also, ja,
Moment, fairerweise. Die kommen, die reisen halt mit der Deutschen Bahn an.
Wow, ja, das stimmt. Boah, ist das gut, das Ergebnis.
Na?
Das ist ja schon richtig gut. Gibt's schwarze Kamele? Ja, ne? Also ich habe hier 2 braune und 1 ist aber schwarz geworden.
Weißt du, it's 2023, I don't see color.
Blöder Vokari. So, pass auf, das speichere ich jetzt auch mal. Die packe ich beide in die Shownotes. Das ist ja cool.
Du kannst es sogar als separate Ebene direkt speichern oder als separate Schnittebene. Und um dann nur zum Beispiel gezielt zu sagen, hier bei Bekleidung, ich möchte das restliche Bild in schwarz-weiß lassen, aber nur das
so Kleid von
Mutti und bla. Also sehr, sehr cool.
Ich mache daraus vielleicht so ein fancy Annie-GIF.
Na, da habe ich dir wieder ein neues Spielzeug gezeigt.
Das ist doch cool. Warte mal, das nenne ich so. Das nenne ich jetzt einfach Color. Ich schicke dir mal kurz beide über unseren geheimen Discord-Chat. Da, wo eigentlich nennt die ganze auch, Magie passiert.
Nennt sich auch Direct Message. Sehr geheim, wie das funktioniert.
Aber guck mal, das Bild war sicher nicht so leicht. Und ich habe es jetzt nicht nachjustiert. Ja. Ne?
Also ganz ehrlich, für ein einziger, überleg mal, wie lang so eine Kolorierung früher von Hand gedauert hätte.
Naja, vor allem ist ja nicht so, dass man das Bein gelb macht. Das hat ja Shades of Gelb, wenn du so willst. Und weißt schon, ne? Die Schatten und so weiter.
50 Shades of Yellow.
Ja, genau. Ja, krass. Also das ist cool. Das hat sich gelohnt, mein anderes Thema, das ich eigentlich noch erzählen wollte, ein bisschen zurückzustellen. Bist du durch?
Das freut mich. Ich bin sowas von durch mit KI.
Ich möchte dich zurück entführen in eine Art Zeitreise zurück in die späten 80er, frühen 90er. In meinem Fall eher die frühen 90er. Warst du damals in der Mailbox-Szene aktiv?
Oh, nur ganz, ganz, ganz am Ende der Mailbox-Ära. Das waren so meine ersten Gehversuche in Richtung 98,
99 wahrscheinlich, 97 vielleicht noch.
96, 97 herum, ja. Ja.
Weil ich war da echt extrem aktiv. Also erst als Kind, als ich mein erstes...
Du bist halt auch schon etwas, du hast halt auch schon etwas früher Kontakt zu Internet und Computern und so gehabt.
Na gut,
weil
mit 62,
halt doch,
ja.
Eben.
Ja, das stimmt. Also mein erstes Modem war ein 14K, ja, ich glaube, ich weiß nicht, oh Gott, das ist schon lange her, 14 Baud, das wäre die Maßeinheit der Geschwindigkeit quasi, Turbo oder... Ich glaube, es ist ein Turbo-Modem, so genau kriege ich nicht mehr hin. Auf jeden Fall ein 14-Baud-Modem. Das ist nicht zu vergleichen für euch da draußen mit der Geschwindigkeit, die ihr heute in eurer Apple Watch habt und eurem Handy und mit LTE und sonst was. Man kann es sich nicht vorstellen. Wenn ich mich mit einer anderen Mailbox verbunden habe, dann gab es ja auch noch keine VGA-Grafiken oder so, wie heute Websites, Fotos, vergesst das alles, ne? Das waren ja teilweise ASCII-Grafiken, das heißt aus dem normalen Zeichensatz.
Wobei ASCII einfach so toll ist.
Voll. Das hat auch echt extrem die Kreativität gefördert. Aus dem normalen Zeichensatz der Tastatur, also Schrägstriche, Buchstaben, Punkte, alles was das Keyboard der Zeichensatz hergibt, daraus lassen sich natürlich auch Bilder generieren, wenn man extrem kreativ ist. Und es gab noch den ANSI-Zeichensatz. Das sind dann diese ganzen Sonderzeichen, ne? So, also strukturierte kleine Klötzchen und so. Und daraus ließen sich aber richtige Bilder schon herstellen. Also man hat dann erkannt, dass es, keine Ahnung, ein Tiger ist oder sowas.
Das waren ja dann auch die ersten Grafiken, die in Computerspielen und so verwendet.
Ja, genau, im Prinzip also so vergleichbar mit diesen Adventures. Exakt, genau, so im Stil von eben Text Adventures oder auch meinetwegen bis hin zu Manic Mansion oder so. Das konnte man alles mit diesen Klötzchen Grafiken ja noch bauen. Und selbst wenn ich dann so eine Seite aufgerufen habe, die nur ein Logo hatte, dann hat sich das linienweise von oben nach unten aufgebaut. Wie vielleicht so ein bisschen wie in dem Film Wargames, wenn man den kennt. Das ist in diesem Podcast auch schon oft zitiert worden. Wie so ein Nadeldrucker. Weißt du, so tauchte das Bild dann auf meinem Bildschirm auf. Nur ohne das. Und das ist einfach die Magie da. Das war für mich die Einstiegsdroge. Ich hatte dann später, da war ich so 14, hatte ich ich glaube, es waren 386er, vielleicht war einer davon sogar ein 486er PC. mit Novel Netware und DOS untereinander verknüpft und dem Norton Commander. Kennst du den noch? Das war so ein Dateikopierprogramm damals in den späten 90ern. Auf jeden Fall waren die drei in meinem Kinderzimmer miteinander vernetzt, hatten alle drei jeweils ein Modem drin, was ich halt so gerade irgendwie auf dem gebraucht gekauft habe, mir leisten konnte oder so, eine verschiedenste Hardware. Die Dinger waren immer offen, die waren nie zugeschraubt, weil ich permanent daran rumgebastelt und gelötet habe. Also liefen die halt, der Lüfter war voller Staub, das hat sich dann noch so mit so einem leichten Rucken ab und zu gedreht, wenn er so festhängt und sich dann wieder freiackert. Und hatte dann tatsächlich meine Eltern damals überredet, drei analoge Telefonanschlüsse zu haben.
Jesus.
Das heißt, ich hatte drei Leitungen und auch drei Telefonnummern entsprechend und dann meine eigene Mailbox. Und tatsächlich haben dann auch Leute sich eingewählt, meistens auch nachts, ne, weil dann die Telefonate zu der Zeit günstiger waren. Und ich weiß noch ganz genau, ich war in meinem Kinderzimmer, hab dann geschlafen, nächster Tag Schule und nachts hast du dann diese Geräusche gehört, das klingt so ähnlich wie ein Faxgerät, wenn zwei Modems sich miteinander verbinden. Das ist ja dann über verschiedenste Töne tauschen die sich aus, bis die Verbindung steht und der Datentransfer, der ist dann lautlos. Also dieses Wenn die Verbindung dann steht, dann sind die ruhig, die Dinger. Und dann haben Leute nachts über in Messageboards geschrieben, war so ein bisschen so wie die Urform des Internet, konnten Dateien rauf und runterladen, natürlich arg langsam.
Das war tatsächlich, bevor es das klassische www, das World Wide Web, mit dem HTML-Protokoll gegeben hat. Das war wirklich.
Also als ich dann später über AOL herrlich. Ins Internet gegangen bin, hatte Amazon.
Das ist
noch,
ja einfach.
Da hatte Amazon tatsächlich nur Bücher. Also das war ein reiner Buchversand ursprünglich.
Ja, also, so hat der gute Jeff angefangen.
Ja, und jetzt
als Leute noch gelesen
Schwein,
haben.
Jetzt kauft kein Schwein mehr Bücher bei Amazon, sondern alle kaufen
alles andere. Weil keiner mehr lesen kann.
Alle kaufen alles andere, aber genau, keiner kann mehr lesen. Auf jeden Fall, damit kommen wir, wenn du magst, auch gleich zu meinen Picks of the Week. Warum erzähle ich diese herzergreifende Geschichte? Es gibt heute noch Mailboxen von damals und ich kenne sogar noch welche von damals, die es heute noch gibt. Die sind aber alle in das Telnet abgewandert, weil natürlich die Möglichkeiten heute viel besser sind. Ich kann mich jetzt problemlos in eine Mailbox in den USA einwählen über Telnet. Aber es hat extrem, das hat exakt das gleiche Feeling noch. Es sind die gleichen Softwares, PC Board, PC Express, Army Express, wie die ganzen Mailbox-Softwares hießen. Es ist derselbe Terminal mit den Kommandos, um die Verbindung herzustellen. Du hast dieselben Tastaturbefehle, es gibt immer noch diese Message Boards in dem alten Look, du kannst immer noch Dateien rauf und runterladen. Leider, oder wie, Gott sei Dank, je nachdem, wie Hardcore-Nostalgiker man ist, jetzt extrem schnell natürlich. Und das Ganze funktioniert über verschiedene Tools und eines davon wäre ein Pick of the Week später. Ich habe das jetzt die Tage entdeckt für mich und tatsächlich nochmal so ein paar alte Mailboxen angesurft, die ich von damals kannte und tatsächlich der SysOp, also der System Operator, so nannten sich früher die Admins sozusagen der Mailboxen, der eine aus der einen Mailbox, den kannte ich sogar noch, von vor fast 30 Jahren.
Das ist schon cool. Das ist
und ich hatte meinen Handle von damals, wir kannten ja niemals unsere realen Namen, weil ich muss dazu sagen, das ist ja jetzt verjährt, deswegen darf ich offen reden. Ich habe auch tatsächlich mitgewirkt an dem einen oder anderen Raubkopienvertrieb über Mailboxen. Ja. Und angenommen, ich hätte einen Nickname gehabt, der so ähnlich klang wie, vielleicht war es Toy Dealer. Ja. Und vielleicht gehörte ich auch einer Gruppe an, die ein gewisses Tag hinter dem Namen hatten. Und auf jeden Fall, dadurch haben wir uns dann sofort wieder erkannt und haben letztens zusammen gechattet. 30 Jahre später.
Das ist schon,
nur, dass ich mich weiterentwickelt habe und ein Kind habe und eine Familie und er hat immer noch eine Mailbox im Telnet.
Was aber nicht heißt, dass er nicht vielleicht auch ein Kind oder eine Familie hat.
Nein, das stimmt. Das ist so ein bisschen wie so alte CB-Funker oder so Ham Radio, weißt du, Leute, die mit Modelleisenbahnen spielen immer noch heutzutage, so H0, Märklin und Fleischmann und so. Das ist schon echt cool. Ich glaube, man muss alt genug sein, um das zu schätzen. Wenn wir jetzt irgendeinen Teenager auf so eine Mailbox losließen, würde der das nicht verstehen, weil die Grafik halt so kacke ist, das kennt der ja nicht. Aber wenn man es wieder sieht, weil man es von damals kennt, dann ist es ein so tolles Nostalgie-Feeling. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle jetzt zu unseren
Picks of the Week
kommen. Ist es okay?
Wow. Absolut.
Und zwar, um direkt nahtlos anzuknüpfen, ich habe lange nach einem Browser gesucht, der auch diese besagten ANSI-Grafiken kann. Also diese ASCII, Schrägstrich, Sternchen, Strich, was auch immer, ne?
Weil du halt diese ANSI-Icht so schön findest.
An sich, ja, genau. diese Schrägstrich ASCII-Grafiken können die fast alle, die man so im App Store oder im Google Store und wie auch immer kriegt. Aber irgendwie konnten die bei den meisten Mailboxen diese tollen ANSI-Grafiken nicht darstellen. Und dann habe ich echt lange gesucht und habe dann Sync-Term gefunden. Und das ist auch mein Tip of the Week. Gibt's für alle Plattformen, Linux, macOS und auch den und Windows. Das installierst du, wollte ich jetzt keinem erklären, startest das. Und dann musst du nur die Telnet-Adresse der Mailbox eingeben, komme ich gleich zu. Und dann connectet er sich. Also der Verbindungsaufbau ist viel einfacher als früher. Als man früher musste man noch so ATP-Befehle eingeben, damit das Modem weiß, wohin es sich wählen muss und wie es sich verbindet, mit welchem Protokoll, mit welcher Baudrate. Das war schon ein bisschen Programmierarbeit. Jetzt ist es natürlich super easy. Und dann sieht es aber echt exakt 1:1 so aus wie damals, nur dass ich halt jetzt einen viel hochauflösenderen Bildschirm habe. Ich packe das in die Shownotes zu den Picks of the Week, auch eine Anleitung, wie man das genau benutzt, für die, die sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, diese Programme, diese Terminal-Programme, SyncTerm heißt das. Und das ist auch cool, habe ich auch gefunden, eine BBS, also eine Bulletin Board System Liste, also eine Mailbox-Liste mit, keine Ahnung, hunderten aktiver Mailboxen weltweit. Und da stehen dann immer die entsprechenden Telnet-Adressen drin, du siehst Screenshots, du hast so eine kurze Info über das Angebot. Ist im Prinzip wie so ein Katalog, so eine Art Google für Mailboxen, die es immer noch gibt. Und das ist
wo Leute einfach vergessen haben, dass sie die Mailbox abdrehen und die läuft einfach immer noch weiter.
Ja, genau. Und du kannst dann echt da gucken, also du kannst da richtig so drin stöbern, dann verbindest du dich, guckst dir die Mailbox an, legst wieder auf, sinngemäß, wählst die nächste an über das Programm. Also die drei Links packe ich in die Shownotes, das ist mein Pick of the Week, weil ich lebe ja irgendwie dann doch im ewig gestern, wenn es um Technik geht und gerade so Nostalgie.
Ja, Bayern, das haben wir schon geklärt. Oh.
So, jetzt dein Pick of the Week. Bitte nicht schon wieder eine Penisveranstaltung.
Nein, es ist diesmal keine Penisveranstaltung. Die ist dann erst wieder nächste Woche dran. Eigentlich diese Woche, weil wenn man den zweiten... Egal. Und zwar ein, wie ich fand, sehr amüsantes... es ist ein Browser-Game. Aber...
ganz kurz was dazu sagen, ich hab's vergessen. Nur ganz kurz, ja? Weil du Browser-Game sagst, die Mailboxen haben ja teilweise auch davon gelebt, dass es diese Mailbox-Spiele gab. Klingelt da was bei dir? Es gab so rundenbasierte Spiele, da hast du dich in die Mailbox eingewählt, hast ein bisschen was gespielt und wenn du es mit anderen Leuten gespielt hast, ging's dann erst weiter, wenn der andere seinen Zug gemacht hat. Das
quasi
war im Prinzip
wie Fernschach.
Das war wie Fernschach sogar. Und dann bist du ausgeloggt, weil der andere war ja nicht online, weil du hast ja die Leitung blockiert. Und dann musstest du, bis du zwei Tage später, hast du wieder geguckt, ob der seinen Zug gemacht hat. Nee, hat er noch nicht. Also das, was ich auch so vermisse an der Zeit, oh Gott, ich könnte auch darüber stundenlang mit dir reden. Was ich daran so vermisse, ist diese Entschleunigung. Heute ist alles sofort. Früher hast du dich 10 Minuten erstmal eingewählt in so eine Mailbox und hast dann da stundenlang drin verbracht, je nachdem, wie viel Geld du hattest für die Telefonrechnung.
Wobei ich ja, soweit ich weiß, kann man Civilization auch heute noch Play-by-Mail spielen.
Oder Mail heißt E-Mail oder Post.
Korrekt. Nein, so. Korrekt. E-Mail. Sprich, ich mache auf meinem Rechner meinen Zug und schicke dann den per Mail an dich weiter. Und du, weil du halt gerade, du hast Nachtschicht, ich habe Tagdienst.
Ja, klar, zeitversetzt.
Machst du dann, du empfängst den dann siehst du, wie ich gezogen bin, du machst deinen Zug, schickst den an mich weiter und also das geht ja, allerdings halt mit fancy Grafik und so. Zumindest in C5 ging es auf jeden Fall noch, ob es in Civilization 6 jetzt auch noch geht, weiß ich nicht. Aber mit ziemlicher Sicherheit, weil es würde mich sehr wundern.
Das wäre auch mal eine lustige Folge. Also nicht jetzt, dass wir Fernschach Civilization spielen, aber wir könnten noch mal eine Runde Civilization spielen, während wir den Podcast aufnehmen. Aber es ist zu langwierig, meinst du, ne?
Also ich habe mit Barlo da vor Jahren mal eine komplette
gemeinsamer Freund von uns, gemacht. Klammer zu. Was hast du?
Wir haben eine gemeinsame Let's Play-Reihe da mal gemacht. Die müsstest noch finden auf seinem Kanal.
Oder Barlo Age und Regenspiel.
Da hab ich Deutschland gespielt und er Österreich. Das war sehr schön.
Schöner Rollentausch. Okay, Entschuldigung, jetzt zurück zu deinem Browser-Game Tip of the Week.
Das habe ich schon wieder vergessen.
Pick of the Week, Browser-Game.
Ich weiß. Und zwar also ein Browser-Game, das die Dystopie des Such dir ein Passwort, das sicher ist, beleuchtet und so ein bisschen aufs Korn nimmt. Das fängt relativ simpel an. Gib ein Passwort ein, das muss 5 Zeichen haben oder 8 Zeichen oder was auch immer. Und dann kommt die erste Fehlermeldung. Nein, es muss auch ein großes Buchstabe dabei sein. Achso, nee, und es müssen Ziffern dabei sein. Achso, nee, und ein Sonderzeichen. Achso, ja, und die Quersumme der Ziffern muss 35 ergeben. Und es muss eine römische Zahl drin sein. Und es muss der Woche ein Monat drin.
Muss ich dir auf den Hinterkopf hauen, damit das aufhört? Und,
nee, also es geht halt quasi so weiter. Man kann es angeblich durchspielen. Ich habe aufgegeben bei der Regel, es muss die Lösung des heutigen Wordle-Puzzles auch drin vorkommen. Also es ist sehr amüsant. Es ist, es, wie gesagt, macht sich so ein bisschen über diese Dystopie des Was ist ein sicheres Passwort drüber lustig. Aber wer gerne etwas Zeit totschlagen möchte, mich hat es in einer Mittagspause durchaus mal ein wenig amüsiert, kann ich sehr ans Herz legen.
Schick den Link rüber, kommt auch zu den Picks of the Week.
Mache ich natürlich.
So, 56 Minuten. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann steht euch das Beste noch bevor.
Also ich hätte ja sogar noch andere Themen gehabt, aber okay,
ach so,
dann nehmen wir die fürs
Indie. Nee, müssen wir nicht. Wollen wir? Ja, oder?
Also lass mal langsam zu Indie wechseln. Wir haben die
Themen. Das wollte ich gerade sagen. Also Indiana Jones, ich glaube, da werden wir bestimmt noch 20 Minuten jetzt drüber reden können. Zumindest für die, die den Film schon gesehen haben oder denen ein Spoiler egal ist.
Denn also Achtung, Moment, nein. Was wir zuerst noch machen.
Ja, das wollte ich doch auch gerade erklären.
Ja, dann mach du.
Jetzt kommt das Übliche, kommt jetzt alles noch, ne? Tom erzählt sein nutzloses Halbwissen. Ich erzähle einen sensationellen Dad-Joke diese Woche.
Ach, dann, hast du endlich mal einen gefunden?
Und danach ziehen wir einen kurzen Strich und dann reden wir über Indiana Jones so mit euch, als hätten wir den Film alle gesehen. Und nehmen auch kein Blatt vor den Mund, keine Spoilerwarnung, nichts, wir reden einfach drauf los. Weil das Besondere, finde ich, über das wir reden müssen, ist das Ende von Indiana Jones 5. Das haben wir vorne am Anfang der Folge extra nicht gemacht, weil man kann nicht darüber reden, ohne das Ende zu verraten, logischerweise. Also, das war jetzt nur ein kurzer Teaser für alle.
Also, wer nicht gespoilert werden möchte, der hört nach dem Dad-Joke auf, dann kommt der Abspann
und dann geht's richtig los. Genau. So, jetzt dein Dingensbums-Wissen, bitte.
Der 6.666.666. Artikel in Wikipedia handelt von einer Convention namens SatanCon.
Und das finde ich tatsächlich Freund, sehr amüsant. Das glaube ich dir nicht, das checke ich jetzt. Also, der 6, warte mal, Wikipedia, wie kommt man denn, haben Sie die durchnummeriert, die Artikel?
Das Ganze kommt von QI, einer britischen Webseite und Fernsehshow, die sehr...
Wie heißt die Satan Convention?
SatanCon, S-A-T-A-N.
Ah, ich sehe sie schon mir vorgeschlagen. Okay, SatanCon. Jetzt muss ich nur gucken, bis noch nie, also ich generell glaube ich dir das natürlich, aber mich interessiert es gerade, weil ich noch nie gesehen habe, dass Wikipedia-Artikel durchlaufend nummeriert sind, aber vielleicht auch nur im Quellcode, das heißt, ich müsste mir jetzt mal kurz den Quellcode der Seite anzeigen lassen, Inspect Element, und jetzt suche ich mal im Quellcode nach 666, okay, da finde ich es leider schon mal nicht, das hat mich jetzt nämlich interessiert, wo steht denn die Nummer? Weißt du, was ich meine?
Das Ganze ist recherchiert worden von QI und
jetzt schiebst du es auf andere,
eine,
ne?
Und QI ist eine, wie soll ich sagen, also denen vertraue ich fast blind, weil die wirklich, wirklich viel Zeit in Recherche und so weiter stecken.
666. Welche Nummer war es? 66?
7 mal die 6.
Das ist schon eine geile Geschichte. Kann das ja fast gar kein Zufall sein. Also das ist
ich glaube, genau darum geht es ja. Das wird
ja, ich weiß schon. Aber auf jeden Fall, coole Geschichte. Also siehst, das hat verfangen. Ne? Mich hat das ja direkt begeistert. Ich muss das gucken. Ich werde es sicherlich auch weitererzählen. Das ist ja auch der Sinn vom sinnlosen Halbwissen von unserer tollen Rubrik hier. Du, ich habe noch eine Sache, die hat mich beschäftigt die Woche, muss ich sagen. Und zwar Mittelamerika. Ne? Da gibt es ja kaum gute Tapezierer. Ist echt so, ne? Ich habe wirklich auch im Internet geschaut und so. Es gibt wirklich kaum gute Tapezierer in Mittelamerika. Aber es gibt Guatemala.
Ich weiß nicht, ob ich glaube, ich muss dann, ist auch schon spät und ich muss noch Schuhe putzen.
Guatemala. Ich habe den fast verkackt, muss ich sagen, an der Stelle, weil ich musste den Task wechseln, um den Dead-Joke-Knopf noch rechtzeitig zu erwischen. Hab den Joke natürlich abgelesen aus meinem Dead-Joke-Archiv. Und dann habe ich kurz bin fast gestolpert drüber, als ich das Mittelamerika hätte ich fast schon Guatemala gesagt. Ist aber nicht aufgefallen, oder?
Nee, hat funktioniert. Players out.
Hat funktioniert. So, also, ich tue jetzt so, als würden wir die Sendung beenden, unsere Aufzeichnung hier, unsere Podcast-Folge. Oh nee, warte, falscher Knopf. Falscher Knopf.
Du bist schon so excited.
Aber die Sendung endet nicht, die Podcast-Folge. Denn wenn dieses Gedudel hier vorbei ist, dann reden wir über Indiana Jones 5 und spoilern.
Und wer da nicht mehr zuhören möchte, bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss. Sind wir jetzt alleine oder meinst du, ist noch jemand da?
Nee, ich glaube, komm, die sind eh alle gegangen, lass uns auch abhauen. Nee, ist auch schon spät.
Ja, oder? Eigentlich ist auch egal. Ich lasse jetzt, pass auf, ich lasse
die Folge einfach wir haben die Stunde geschafft, eigentlich können wir es gut sein lassen.
Ich lasse jetzt noch 10 Minuten laufen, dass das im Podcast-Player so aussieht wie eine extrem lange Folge, aber wir reden jetzt gar nicht mehr über Indiana Jones.
Das finde ich gut, weil ich meine, wer würde auch über Zeitreisen sprechen wollen zum Beispiel?
Ich würde jetzt lieber meinen Rasen mähen außerdem.
Verstehe ich.
Nee, komm, lass uns das Ende reden, weil das fand ich krass. Ich habe ja eben erzählt, dass ich eingepennt bin und leider bin ich eingepennt, ich sag's anders. Also wir sind jetzt unter uns und alle, die jetzt noch zuhören, haben den Film ja wahrscheinlich auch gesehen. Deswegen muss man
jetzt auch
nicht mehr.
Und wenn sie nicht gesehen haben, ihr seid lange genug gewarnt worden. Keiner kann uns jetzt mehr mit "Oi, Spoiler" oder so kommen. Ja. That's on you now.
Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und ihn gucken wollt, und das können wir beide, glaube ich, sehr empfehlen, dann schaltet jetzt ab, wirklich. Es ist auch nicht mehr lustig jetzt, weil wir versauen euch sonst echt das Kinoerlebnis.
Wir sind sowieso nicht lustig, also.
Richtig. So, also pass auf, ich bin wach geworden, als die alle vor Archimedes standen. Und hab das irgendwie nicht gerafft. Ja. Also, und das Letzte, was ich wusste, ist, dass die in den Flug, dass sie als sie aus diesem Tauchboot rauskamen, also sie waren ja tauchen mit Antonio Banderas, haben dann die Anleitung gefunden, wo sie die zweite Scheibe finden, bla bla bla, sind dann eben nicht nach Alexandria gefahren, sondern nach Westen, ich glaube, so war es, ne? In Alexandria haben sie angetäuscht, wie auch immer. Dann saßen sie im Flugzeug, dann muss ich eingepennt sein. Und meine Frau hat mir erzählt, dass sie dann dieses Rad benutzt haben, des Archimedes, und dann aber eben in dieser Schlacht waren. Und die Schlacht selber, in der sie dann gelandet sind.
600 vor die Belagerung von Syrakus oder so.
Ja, richtig. Über die Indiana Jones ja immer redet in seinen Vorträgen und deswegen auch so verliebt ist. Die eigentliche Schlacht habe ich gar nicht gesehen. Die wurde mir am nächsten Tag erzählt, damit wir diese Folge sinnvoll aufnehmen können. Aber über das Ende regen sich ja alle so auf, mit derselben Begründung, dass es ja wie bei Indiana Jones die Aliens seien und so weiter. Also das wäre so komplett unrealistisch und so. Und da ist mein Argument, wie eben ja auch schon, ne? Indiana Jones war noch nie irgendwas realistisch. Alle Artefakte, die er findet, der Gral, der seinen Vater vor der Schussverletzung rettet, vor dem Tod,
wie gesagt,
die Bundeslade.
Also das kann ich aber eher noch mit Mystizismus mir schönreden als Aliens.
Meine
aber
Frau hat mir erklärt, dass das durchaus in der, dass es also erstmal sind Fehler aufgedeckt. Das Flugzeug, das abgestürzt ist, das sah man ja im Hintergrund auch so rumstehen, ne?
Ja.
Dieses Wrack. Das hätte man ja gefunden, Jahrhunderte später bei Ausgrabungen oder so, solche Correct. Teile. Das wäre ja übrig geblieben, als Relikt der Neuzeit in der Vergangenheit, das wäre ja gar nicht möglich gewesen. Und dann hat sie mir aber auch erklärt, dass es technisch zwar schwieriger ist, in die Vergangenheit zu reisen als in die Zukunft, aber beides möglich ist. Je nachdem, ob die Menschheit es jemals schaffen wird, Lichtgeschwindigkeit oder schneller reisen zu können.
Da hat ja, ich weiß nicht, ob du, wie hieß er wieder, Stephen Hawking hat ja mal eine Party für Zeitreisende veranstaltet und hat aber die Einladung oder hat erst veröffentlicht, dass er die Party veranstaltet, eine Woche nach der Party.
Und kam und jemand?
Die Tatsache, dass niemand aufgetaucht ist, hat er zum Beweis benutzt, dass Zeitreisen nicht möglich sind.
Also ich kann das nicht so wiedergeben. Ich habe am Samstag, also am Tag nach unserem Kinobesuch, eine Stunde mit meiner Frau drüber gesprochen, solange wir uns in den letzten 5 Jahren nicht unterhalten. Und sie hat wirklich, und das ist echt spannend gewesen, mir echt gut erklärt, wieso das funktionieren könnte. Aber weil wir noch nicht so weit sind und auch in weiter Zukunft nicht so weit sein werden, weil würden wir in weiter Zukunft die Möglichkeit haben, Zeitreisen machen zu können, dann hätten wir es schon jetzt gewusst, weil wir dann jemanden aus der Zukunft bei uns gehabt hätten.
Dazu muss man jetzt aber auch sagen, Dans Frau weiß, wovon sie spricht. Die arbeitet nämlich bei Edeka an der Kasse. Und nee, ist studierte Astrophysikerin. Das heißt, da ist schon fundiertes Grundwissen da.
Und jetzt lass uns aber über das Ende reden. Indiana Jones stand da mit Tränen in den Augen. Ne? Shia LaBeouf, sein Sohn. Also
Moment, bevor wir Ende kommen, was für mich allein schon mal sehr schön war, dass du selbst gesagt hast, dass er anfangs ziemlich, ziemlich broken war, weil eben sein Sohn gestorben und seine Mary Frau Ann sich
weg, genau.
hin und her. Und dann, je mehr er dann aber plötzlich daran geglaubt hat, dass dieses Relikt von Archimedes tatsächlich existiert, war er plötzlich immer mehr Feuer und Flamme. Und als sie dann tatsächlich das, also dann hieß es auch, ja, mit diesem Relikt werden Zeitreisen möglich sein. Und da hat er auch noch nicht dran geglaubt und gesagt, das ist doch alles völliger Schwachsinn. Und dann finden sie das Grab von Archimedes. Und am Grab außen sind Vögel mit Propellern aufgezeichnet.
Die Flugzeuge halt,
genau. Und naja, das wusste zu dem Zeitpunkt aber
noch keiner. Nee, und eine Uhr.
Und dann wird das Grab geöffnet und man sieht an Archimedes Arm, an seinem Handgelenk, ist eine Armbanduhr.
Das brauchen wir ja nicht erzählen, weil alle, die jetzt hören, haben es ja hoffentlich selber gesehen.
Ja, nein, aber was ich meine war, das war so der Moment, wo dann für mich plötzlich der alte Dr. Jones wieder da war. Da gab es plötzlich kein Halten mehr. Da war auf einmal nur noch Feuer und Flamme. Das war so schön, diese Veränderung.
Ja, richtig. Der hat so eine Verjüngungskur plötzlich erlebt und war
und das ohne CGI. Alte.
Richtig. Und auf jeden Fall stehen sie dann da bei Archimedes und ich meine, Marianne hat die Scheidung eingereicht. Sein Sohn Mats, wie heißt der Mats irgendwas? Also gespielt von Shia LaBeouf
im Indy Junior Teil. Junior.
Genau, der ist im Krieg gestorben und es gibt eine ganz tolle Szene, die fand ich wirklich gut, wie er an Bord dieses Schiffes im Gespräch mit dieser großartigen Phoebe Waller-Bridge, also die jetzt ihn ersetzt als Helena Shaw, ne? Ich finde die super, die hat ganz toll gespielt. Ja. Auf jeden Fall erzählt er ihr ja dann, sie hat gefragt, was würde er denn machen, wenn er eine Zeitreise machen könnte, und er sagt dann, er würde in die Vergangenheit zurückreisen zu seinem Sohn und ihm ausreden, sich bei der Army zu melden, nur um ihn zu ärgern. Weil der starb, der fiel dann im Vietnamkrieg. Und auf jeden Fall steht dann,
das hat dann dazu geführt, dass seine Frau dann nicht drüber hinweggekommen ist.
Exakt, das war der ganze Bruch in seinem Leben.
Dass er nicht in der Lage war, seine Frau zu trösten, dass sie sich dann weiter auseinander und das dann quasi.
Und so steht dieser gebrochene Indiana Jones, der Held meiner Kindheit, vor Archimedes, der selber gar nicht rafft, was da gerade losgeht.
Archimedes oder Ozymandias?
Nee, das war doch Archimedes. Ozymandias.
Ja, ich weiß, aber du meinst mein. Hast du immer durcheinander gebracht.
Das stimmt. In dem Fall war es aber der echte Archimedes, nicht der Vierbeinige. Und steht da der Archimedes auch komplett so, what the fuck? Und Indiana Jones hat wirklich Tränen in den Augen, ist mal wieder angeschossen worden. Wie in jeder Indiana Jones, Das war übrigens, kurze Zäsur. Das ist das Geile an diesem Film. Es ist alles, alle Zutaten waren da. Nazis, Dynamit, irgendwelche Relikte, Autos, die bei Verfolgungsjagden in zu engen Gängen stecken bleiben, ein Tuk-Tuk oder irgendein Schrottgefährt,
ein Kindersidekick oder in dem Fall
ein Kindersidekick, genau wie der Asiate in Temple of Doom und wie auch immer überall.
Der Asiate in Temple of Doom, der nur dieses Jahr einen Oscar gewonnen hat für Everything Everywhere All at Once, aber passt schon.
Ja gut, aber vor dieser Oscar-Verleihung, wie viel hast du von dem gehört seit Temple of Doom?
Genau. War Temple of Doom vor oder nach den Goonies?
Stimmt, weil bei den Goonies hat er auch
mitgespielt. Ja. Aber danach, er hat sich ja lange Zeit aus dem Film zurückgezogen.
Dann ploppte der jetzt wieder auf, war der Überraschungsstar in der letzten Oscar-Verleihung, das stimmt. Ja. Und auf jeden Fall steht der, also alles war da, was man so braucht, das habe ich an diesem
Film auch so gesehen. Sogar Schlangen, wobei alle. Nicht wirklich, aber doch.
Ja, und sehen aus wie
Schlangen. Keiner look like snakes. No, they don't.
Also es waren so viele Momente, wo du denkst, ach geil, sie haben wieder eine Checkbox abgehakt und dann kam das nächste und zwar, das fand ich großartig. Und wieder steht dieser Indiana Jones da, angeschossen, Tränen in den Augen und der sagt, lass mich hier, ich will hier bleiben, ich komme schon klar, weil er hat nichts, zu dem es sich zurückzukehren lohnt und ist endlich bei der Schlacht von Syrakus, über die er auch seit Hunderten von Monaten oder Jahrzehnten in Vorlesungen gesprochen hat. Also er ist... Alles, was
er lebt,
geblieben
Geschichte.
Ist, genau, er hat alles, was die, geblieben
er hat
ist,
gelebt
ist die Geschichte.
Für Geschichte und jetzt lebt er Geschichte.
Ja, und er wollte so gern da bleiben. Und was macht die bescheuerte Phoebe Waller-Bridge?
Er sagt zu ihr noch sowas von wegen, I can't go home, I'm sorry.
Und ja, genau, er will hier bleiben.
Und sie sagt drauf, so am I. Und for what? Bedunk. Und schwarz. Dann geht's Licht aus.
Ja, Bildschirm schwarz. Und wir sind wieder bei Indy in, wo ist das eigentlich? Chicago, New York?
New York muss es
sein. Ist wahrscheinlich New York, ne? Stimmt. Ja, in klar, New York der 70er Jahre oder 69er Jahre. Richtig, mit der Parade. Und wieder diese Socken, die an der, die an draußen an der Leine hängen. Und, aber das fand ich so toll. Dann kommt nämlich wieder Marianne. Wie heißt denn die Schauspielerin nochmal? Seine Geliebte aus allen Indie-Teilen im Prinzip.
Seine, also sogar Frau.
Und dann später Frau, ja, genau. Auf jeden Fall, die taucht wieder auf, da habe ich mich erschrocken, die habe ich gar nicht wiedererkannt. Ich meine, Indiana Jones ist ja auch alt geworden, wir beide ja auch, aber irgendwie sind wir mit Harrison Ford gealtert, während ich die Schauspielerin irgendwie lange nicht mehr gesehen hatte. Da war ich echt entsetzt, wie die aussah.
Es war aber auf jeden Fall dann ein sehr schönes, was mir besonders gut gefallen hat, dass sie sich dann
am Schluss die Szene mit dem Magneten
in den Armen, nee, dass sie dann am Schluss sich in den Armen gelegen haben, dann haben sie sich sogar noch geküsst und dann siehst du schon seinen langsamen Fade to Black und dann siehst du plötzlich nur draußen den Balkon, den Hut, der zum Trocknen aufhängt und dann gerade wie die beiden eben anfangen sich zu küssen, sieht man noch, wie die Hand aus dem Fenster greift den und Hut den schnapp. Hut reinholt, weil wobei bei gewissen Dingen, da muss der Hut dabei sein.
Ach, so hast du das interpretiert. Also weit habe ich gar nicht gedacht.
Es gibt gewisse Dinge, da muss er eher sein. Und da war er noch mal, da war er quasi wieder jung. Jung. Da war er wieder
Indiana. Ja, ist richtig. Also einmal küssen, die haben ja das im Rollentausch ganz niedlich gemacht. Das ist eine Szene aus, glaube ich, auch aus Temple of Doom, oder? Wo sie damals ihm alle Stellen geküsst hat, die nicht wehtun.
Genau.
Und jetzt war es genau andersrum. Jetzt hat er ihren Ellbogen geküsst und ich weiß nicht, ihr Ohr oder so, weil er gefragt hat, wo tut's denn nicht weh? Das war auch nochmal so ein Zitat an alte Filme. Und diese Szene mit dem Hut, die hat mich verwirrt, weil für mich war das so ein Signal von, es gibt einen sechsten Teil. Indy ist wieder jung, er schnappt sich den Hut, jetzt hat er wieder Lebensfreude. Weißt du, so habe ich das gedacht. Wissentlich, dass es ja wohl keinen geben wird, aber das hat mich ein bisschen verwirrt.
Worüber ich übrigens mit einem Arbeitskollegen und Kumpel noch geredet habe, der hat gemeint so ein bisschen, ja, schon unrealistisch, der mit 76 und da klettert er noch eine Felswand hoch, woraufhin ich gesagt habe, okay, erstens, unrealistisch, wir reden hier von Bundeslade, von Aliens, von der Heilige Gral, kommen wir jetzt nicht so mit Realismus. Und zweitens, er hat dann gemeint, ja, aber der Film sollte zumindest so normal in sich stimmig sein. Woraufhin ich dann gemeint habe, vergiss aber nicht, Indiana Jones hat aus dem Heiligen Gral getrunken. Das heißt, er ist eigentlich,
ist er unsterblich.
Nicht unsterblich, weil er ist ja über das Siegel wieder hinausgegangen. Aber er ist zumindest...
Henry Jones war ja auch nicht unsterblich.
Richtig. Aber er ist zumindest... ich sag mal, man kann sich zumindest so schönreden. Er ist mehr als ein normaler Mensch. Weil er hat zumindest aus dem Kelch von Jesu Christi getrunken. Und das erklärt dann halt, warum er mit 76 noch wallclimben kann, obwohl er kaputten Rücken und schmerzendes Knie und so hat. Und
in der ersten Sequenz, wo Indiana Jones da irgendwie vom Strick über diesem Abgrund hängt.
Das war das, wo ich gemeint habe, das war so klassische Szene, jeder andere wäre da tot, aber natürlich bricht
genau das Erste, was meine Frau neben mir sagt, war as if. Wo ich auch mal angefaucht habe, dass wir hier bei Indiana Jones sind und sie jetzt bitte nicht die nächsten 2 Stunden andauernd sagen soll, as if, wenn irgendwas passiert. 300 Millionen hat er gekostet. Das finde ich krass. So viel hat, glaube ich, haben die vorherigen Teile jeweils eingespielt und waren damit sehr, sehr erfolgreich wirtschaftlich, weil sie viel weniger gekostet haben. 300 Millionen Kosten bedeutet für Indy 5, dass er ungefähr das Doppelte einspielen muss, um gewinneinbringend zu sein.
Ich fürchte halt...
Box-Office war verhalten. Das ist das Startwochenende.
Ich fürchte halt, viele... viele sind halt so ein bisschen gebranntes Kind nach dem Crystal Skulls. Viele.
Ich fand den gar jetzt nicht so schlecht.
Ich habe den vorgestern
nochmal geguckt. Das war am Freitag. Als wir aus dem Kino kamen, war ich so gehypt, dass ich mir dann in Indiana Jones 4 danach nochmal angeguckt habe.
Ist ja auch okay und ich spreche dir ja nicht ab, dass er dir gefallen hat. Das ändert aber nichts dran, dass er. Ich
liebe aber auch die 50s da. Die Audience halt auch.
Eher bei der Audience eher verhalten angekommen ist. Dazu jetzt halt noch neue Zuschauer gewinnen, ist halt schwer.
Nee, das kriegst du auch nicht, weil die Kids, den Film liebst du nur dann, wenn du die alle kennst. Weißt du, was ich meine? Ja. Den Marcus, der ist ja tot inzwischen, aber der Typ mit dem Fez auf dem Kopf, weißt du, der in allen Indiana Jones Filmen, der sein Fahrer ist. Oder keine Ahnung, die sind ja alle alt. Also ich meine, alle, die man wiedererkennt, rennen da rum wie so hinkende Rheuma-Opas. Und das schockt natürlich den TikTok-Zuschauer, der nicht groß geworden ist wie wir mit den Filmen und den Charakteren. Ich glaube, deswegen hat der Film, der ist genau sowas wie, weißt du, so für Millennials und Boomer.
Dafür der ist so der wie gut. Diese klassischen Lego-Sets, die viel zu teuer sind,
ja, dass die Kinder sich nur die kaufen Alten kaufen, um genau, sich dann einen Darth Vader-Helm zusammenzubauen. Exakt genau. So ist es. Und ich glaube, deswegen ist der Film schon recht nischig. Die ganz Jungen haben vielleicht nicht so die Affinität zu Star Wars und werden auch nicht warm, weil sie die Gags nicht verstehen und
Indiana
sich ausgeschlossen
Jones.
Fühlen.
Indiana Jones.
Was habe ich gesagt?
Nicht Star Wars.
Entschuldigung, wegen Lego. Indiana Jones, die mit Indiana Jones nicht warm werden mehr und die Gags nicht verstehen. Und die ganz Alten, die gehen vielleicht auch nicht mehr ins Kino. Also bleibt von der Zuschauerschaft, bleiben so die 30- bis 50-Jährigen. Und das ist schon ein relativ enges Fenster.
Richtig, wollte gerade sagen. Und die alleine, dann kommt halt auch noch dazu, dass er, auch wenn er mir persönlich sehr gut gefallen hat, kann ich verstehen, dass für Leute, die halt nicht so viel ins Kino gehen, er an manchen Stellen vielleicht ein bisschen kürzer hätte geschnitten sein können, vielleicht ein bisschen Durchhängephasen hatte. Mhm. Und dass wenn das halt Leute dann wieder hören, dann sagen sie auch,
dann
schaue ich mir
den
lieber zu Hause an.
Also wie uns beide, ne? Ich stehe zum Beispiel auch gar nicht mehr auf diese kompletten computeranimierten Filme. Das war ein Kritikpunkt auch bei Indiana Jones 4. Kann ich verstehen. Ich glaube, Indiana Jones 5, da war ja relativ wenig Handmade-Action. So wie damals, weißt du, wo der vor der riesen Steinkugel weggerannt ist. Das war ja noch wirklich Physical Action. Das jetzt hier ist ja fast ausschließlich am Computer entstanden und in der Greenbox. Das siehst du ja auch in diesen ganzen US-Paradeszenen bei der Weltraumparade. Wenn du da mal auf den Hintergrund geguckt hast, dann hattest du, also abgesehen, mich würde nicht wundern, wenn die auch alle komische Finger gehabt hätten, wie bei Midjourney. Aber tatsächlich sprang das manchmal so ein bisschen oder die wirkten auch sehr zweidimensional, die Leute, die dann ganz weit in der Tiefe rumliefen. Auf den ersten Blick habe ich immer noch gesagt so, boah krass, da haben die echt ganze Straßenzüge abgesperrt und in die 60er überarbeitet optisch. Dann ist mir klar geworden, nee, Schwachsinn, ist natürlich alles computergeneriert. Aber ich finde, wenn man dann genau darauf geachtet hat, dann sieht man's. Und ich kann mir vorstellen, dass vielen, die eher so die guten alten Filme gewöhnt sind, à la Goonies und so, dass denen der Charme der Imperfektion fehlt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, absolut.
Das ist aber den übrigens, alten Filmen einfach irgendwie besser.
Da fällt mir gerade noch was ein, weil du ja die Parallelen zu den alten Filmen aufgezeigt hast. Ist dir die Parallele zu der relativ bekannten Raiders of the Lost Ark Szene aufgefallen? Da gab es doch diese Szene, wo der eine Typ hier mit dem Schwert vor ihm steht und herumfuchtelt.
Und er schießt.
Und er verdreht die Augen, zieht die Pistole und schießt.
Ja, ja.
Das hatten wir ja auch wieder inversiert, wo er im Casino steht und mit der Peitsche alle zurückdrängt und dann plötzlich einfach alle von diesen ganzen Verbrechern einfach nur zu ihren Waffen greifen und ihn bedrohen. Stimmt. Es war genau das Gleiche, aber invers diesmal wieder. Sehr schöne Parallele auch.
Stimmt, das habe ich in dem Moment gar nicht wahrgenommen als Zitat sozusagen. Aber jetzt, wo du es sagst, vollkommen richtig. Ach, das war schön. Der hatte so viele schöne Momente, dieser Film. Ich will ihn auf jeden Fall nochmal gucken. Und ich glaube übrigens, weil du es auch eben sagtest, viele wollen die dann eher zu Hause gucken. Das wollte ich eben noch sagen. In dem Alter, aus Zeitgründen, Familie und so weiter, gehen auch nicht so viele Leute sofort ins Kino. Ich glaube, dass das so ein Spätzünder wird. Ich könnte mir vorstellen, dass der über den Zweit- und Drittvertrieb, sprich über Apple TV und Co.
Streaming-Verkauf.
Ja, da, genau, richtig. Dass der da nochmal ein bisschen hinterherzieht. Das ist vielleicht
nicht
der typische
erstes
Wochenende Boxoffice-Film. Ja, würde ich mir auch wünschen. Ansonsten, ich war sehr dankbar für den Film, finde ich. Ich habe vielleicht so einen schönen Abschluss für mich gefunden.
Sehe ich auch so, aber weil du gerade vorher auch nochmal hier Indiana Jones als Star Wars bezeichnet hast, weil wir über Darth Vader und so gesprochen haben.
Ja, ja.
Hier nochmal ein kleines Bonus-Fun-Fact, wobei das viele ja wahrscheinlich wissen werden. Spaceballs ist ja ein Begriff, ne? Mel Brooks und so.
Ja, klar.
Wusstest du, dass als Mel Brooks bei Steven Spielberg angefragt hat, ob er eine Star Wars Parodie machen darf, dass die einzige Bedingung, die Steven Spielberg gestellt hat, war, ist in Ordnung, aber der Held darf nicht so aussehen wie Han Solo, weswegen Lone Star so aussieht wie Indiana Jones und die Klamotten von Indiana Jones anhat. Das ist der Grund. Das fand ich witzig und finde ich einen schönen Abschluss zu dem ganzen Thema.
Finde ich auch sehr schön. So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Wir sprechen uns diese Woche wieder, weil wir so spät dran sind. Vielleicht Freitag oder Samstag. Bis bald.
Macht's gut.
So, jetzt sind aber alle weg, oder?
Ich glaube auch. Also, wer jetzt hört keiner mehr. Wer jetzt noch zuhört, hier geht nach Hause.